Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute aus dem Buch Hiob. Und zwar wollen wir gemeinsam hören auf das 28. Kapitel aus dem Buch Hiob. Dort sagt Hiob das Folgende. Wer eine Bibel dabei hat, darf es gerne aufschlagen. Denn für das Silber gibt es einen Fundort und für das Gold einen Platz, wo man es läutert. Eisen wird aus dem Erdenstaub gewonnen und Gestein schmilzt man zu Kupfer. Man macht der Finsternis ein Ende und forscht alles vollkommen aus. Selbst das Gestein, das in Finsternis und Dunkelheit liegt. Einen Schacht bricht man auf von da aus, wo man wohnt. Wie vergessen, ohne ihren Fuß aufzusetzen, baumeln und schwanken sie weit weg von den Menschen. Aus der Erde kommt zwar Speise hervor, aber unter ihr ist's wie vom Feuer durchwühlt. Ihr Gestein ist der Fundort des Saphirs und Goldstaub ist in ihr. Ein Pfad ist's, den kein Raubvogel kennt und den auch das Auge des Habichts nicht erspäht, den auch das stolze Wild nicht betreten hat, auf dem der Löwe nicht geschritten ist. Der Mensch streckt seine Hand nach dem Felsgestein aus, er wühlt die Berge um von Grund auf, er treibt Stollen in die Felsen und sein Auge erfasst alles, was kostbar ist. Die Ströme hat er eingedämmt, damit sie nicht durchsickern. Und er bringt das Verborgene hervor ans Licht. Aber die Weisheit, wo wird sie gefunden? Und wo ist der Fundort der Einsicht? Der Sterbliche kennt ihren Wert nicht, und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir. Und das Meer, sie ist nicht bei mir. Mit Feingold kann man sie nicht bezahlen und Silber kann nicht als ihr Kaufpreis abgewogen werden. Um Gold von Ophir ist sie nicht zu haben, auch nicht um köstlichen Onyxstein und Saphir. Gold und Glas kommt ihr nicht gleich, noch kann man sie eintauschen gegen ein goldenes Gerät. Korallen und Kristall gelten nichts gegen sie und der Besitz der Weisheit geht über Perlen. Der Topas aus Kusch ist ihr nicht zu vergleichen. Mit reinem Gold wird sie nicht aufgewogen. Woher kommt denn nun die Weisheit? Und wo ist die Fundstätte der Einsicht? Sie ist verborgen vor den Augen alles Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels versteckt. Der Abgrund und der Tod sprechen: Wir haben mit unseren Ohren ein Gerücht von ihr gehört. Gott hat Einsicht in ihren Weg und er kennt ihre Fundstätte. Denn er schaut bis zu den Enden der Erde und er sieht alles, was unter dem Himmel ist. Als er dem Wind sein Gewicht gab und die Wasser abwog mit einem Maß, als er dem Regen sein Gesetz bestimmte und dem donnernden Unwetter seinen Weg, da hat er, also Gott, sie gesehen und verkündigt, sie beständig und ergründet, und er sprach zum Menschen: Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, meine geliebten Brüder und Schwestern in ihm. Das Kapitel, das wir eben gerade gelesen haben, das ist ein Teil aus den Auseinandersetzungen zwischen Hiob und seinen sogenannten Freunden Eliphas, Bildad und Zophar. Und ab Kapitel 32 kommt dann noch Elihu hinzu. Der über mehrere Runden gehende Schlagabtausch zwischen den drei Freunden auf der einen Seite und Hiob auf der anderen Seite, er wurde immer heftiger. Zum Teil wurden die Kontroversen auch langatmiger, vieles wiederholte sich, wie das so ist bei einem Streit. Auf jeden Fall, bevor Hiob diese Ausführungen macht, die wir eben gerade gelesen haben, da hatten Menschen schon längere Zeit aufeinander eingeredet. Sie hatten sich dabei gegenseitig keinen Millimeter geschenkt. Aber schließlich waren die Argumente ausgetauscht, doch aufgebraucht. Und das setzt Hiob zu einer letzten, recht umfangreichen Erwiderung an. Sie beginnt schon in Kapitel 26 und geht dann bis Kapitel 31. Und danach sprechen die drei Freunde nichts mehr. Im Lauf dieser letzten Darlegung will Hiob noch einmal keine Missverständnisse aufkommen lassen. Aus diesem Grund stellt er noch einmal sehr klar heraus: Ja, er anerkennt einen Zusammenhang zwischen einem sündigen Leben und dem Gericht Gottes. Er anerkennt durchaus einen Zusammenhang zwischen einem sündigen Leben und dem, was dann daraus folgt. Es ist das Gesetz von Saat und Ernte, von dem wir etwa auch im Galaterbrief lesen, wo der Apostel Paulus schreibt: Irret euch nicht, irret euch nicht, macht euch hier nichts vor. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Vielleicht macht man sich über sich selbst, über sein eigenes Leben etwas vor. Irret euch nicht, schreibt der Apostel Paulus. Oder denken wir auch an das, was Paulus seinem geistlichen Sohn Timotheus nach Ephesus schreibt. Er schreibt dort: Von etlichen Menschen sind die Sünden vorher offenbar und sie gehen voraus zum Gericht. Etlichen aber folgen sie nach. Desgleichen sind auch die guten Werke vorher offenbar, und die, die anders sind, sie können nicht verborgen bleiben. Und daran hält auch Hiob fest. Aber dieser Mann, der da in der Asche sitzt, der sich seine Eitergeschwüre aufkratzt, er besteht darauf, dass dieses Gesetz von Saat und Ernte auf ihn nicht zutrifft. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Das betont Hiob nachdrücklich in dem Kapitel vorher, Kapitel 27. Also in seinem Fall darf man nicht eine kausale Verbindung ziehen zwischen Sünde und seinem jetzigen Zustand. Seine Freunde dürfen hier keine geradlinige Ursache-Wirkung-Beziehung aufstellen. Vielleicht machen wir das. Wie schnell machen wir das? Aha, ich habe es ja gleich gesagt. Für seine drei Freunde ist genau das, die Weigerung, hier eine Verbindung zwischen den Leiden Hiobs und seiner Sünde anzuerkennen, Ausdruck des Verstocktseins Hiobs. Und dann kommt Hiob hier zu diesem Kapitel 28, das wir eben gerade gelesen haben. Und was uns dieser Mann mit seinen eiternden Geschwüren darlegt, ihr Lieben, das ist das Thema der Weisheit. Es ist damit das Thema über die Sichtweise über unser Leben in dieser Welt. Wie lebe ich in dieser Welt? Wie habe ich mein Leben zu verstehen? Wie habe ich es zu deuten? Wie habe ich es einzuschätzen? Namentlich dann, wenn mein Leben in dieser Welt nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich mir das erträumt habe. Wie habe ich es zu beurteilen, wenn ich wie Hiob am Ende bin? Ich war am Ende des Kapitels, ruft Hiob dann aus, Vers 23, es ist Gott, der den Weg der Weisheit versteht und er kennt ihre Fundstätte. Aber wie ist Hiob zu einer solchen Einsicht gelangt, zu einer solchen Aussage, dass es Gott ist und Gott allein, der über mein Leben Bescheid weiß? Genau darauf wollen wir heute Morgen eine Antwort finden. Und ich bringe Ihnen das Wort Gottes unter dem Thema: Als Christ leben in der Welt heißt, aus der Weisheit Gottes leben. Als Christ in dieser Welt leben heißt, aus der Weisheit Gottes leben. Ich habe meine Predigt eingeteilt in drei Punkte, wie das die Gießener auf jeden Fall von mir gewöhnt sind schon. Mein erster Punkt ist, das sind die Verse 1 bis 11. Um in dieser Welt zu leben, sind unsere menschlichen Fähigkeiten nützlich. Sie reichen jedoch bei weitem nicht aus. Sie sind nützlich, aber sie reichen bei weitem nicht aus. Die Verse 1 bis 11. Dann die Verse 12 bis 19. Um in dieser Welt zu leben, benötigen wir Weisheit, die nicht innerhalb dieser Welt zu finden ist. Und drittens, um in dieser Welt zu leben, benötigen wir Weisheit, die von Gott kommt. Das sind dann die Verse 20 bis 28. Also mein erster Punkt, damit fangen wir an, ist, um in dieser Welt zu leben, sind die menschlichen Fähigkeiten nützlich. Sie reichen jedoch bei weitem nicht aus. Nochmal Vers 23. Es ist Gott. Gott, der den Weg der Einsicht, der den Weg der Weisheit hat, auch für mein Leben. Und er kennt ihre Fundstätte. Ist das ein gewaltiges Bekenntnis? Kann das jeder von euch wirklich bekennen? Ja, wie auch immer mein Leben morgen, übermorgen und so weiter verläuft. Gott weiß es. Gott hat es im Blick, er durchschaut es. Nun ist es tatsächlich so, dass Hiob Schritt für Schritt zu dieser Aussage gelangt ist und er vorher alle anderen Möglichkeiten ausschließt. Hiob beginnt mit einer Analyse über die menschlichen Fähigkeiten und die Fertigkeiten des Menschen. Er behandelt diese Thematik anhand des komplexen und recht komplizierten der recht komplizierten Technologie des Bergbaus. Hiob erinnert daran, dass der Mensch in der Lage ist, Schächte tief in den Erdboden oder in Berge zu schlagen und dann aus dem Gestein Edelmetalle wie Silber und Gold, so in Vers 1, herauszuholen. Der Mensch kriegt das hin. Und Eisenerz, Vers 2. Auch Edelsteine, Saphir. Ich lese nochmal die Verse. Denn für das Silber gibt es einen Fundort und für das Gold einen Platz, wo man es läutert. Eisen wird aus dem Erdenstaub gewonnen und Gestein schmilzt man zu Kupfer. Ihr Gestein ist, und dann Vers 6, ihr Gestein ist der Fundort des Saphirs und Goldstaub ist in ihr. Der Mensch bekommt das hin. Er haut Schächte in die Felsen, er stützt diese Schächte ab mit Holz, sodass sie nicht einstürzen. Er vermag da unten im Gestein, das in Finsternis und Dunkelheit liegt, Licht leuchten zu lassen. Vers 3. Man macht der Finsternis dort unten ein Ende und forscht alles vollkommen aus. Selbst das Gestein, das in Finsternis und Dunkelheit liegt. Mit Hilfe von Stricken und von Seilen lässt sich der Mensch senkrecht oder auch schräg in Schächte oder Flöze hinab und er haut dann in der Tiefe des Gesteins dasjenige heraus, was er benötigt, was ihn interessiert, was er haben will. Ganz zweifellos. Der Mensch, er wendet dazu außerordentlich viel Mühe an. Er wird vielleicht auch vergessen von den über ihm gedankenlos dahinlaufenden Fußgängern. Auch darüber spricht Hiob in Vers 4. Nicht einen Schacht bricht man auf von da aus, wo man wohnt. Wie vergessen, ohne ihren Fuß aufzusetzen, baumeln und schwanken sie da unten, weit weg von den Menschen. Wenn es dann weiter heißt, Vers 5, aus der Erde kommt zwar Speise hervor, aber unter ihr ist's wie vom Feuer durchwühlt, dann ist damit vermutlich die Abbaumethode gemeint, bei der Feuer in einem Schacht angezündet wird und dann beim Erkalten, beim plötzlichen Erkalten der zuvor glühend heiß gewordenen Wände die Gesteinsbrocken losbrechen oder zumindest sich dann leichter losbrechen lassen. Kurzum, der Mensch, er hat ein enormes, ein technologisches Know-how. Er hat es entwickelt, er hat es rausgefunden und so gelingt es ihm, eindrucksvolle Ergebnisse zu erzielen. Wir würden heute sprechen von grandiosen Ingenieurleistungen. Der Mensch, er ist in der Lage, in der Natur Zusammenhänge zu erfassen und sie dann für sich nutzbar zu machen. Und das ist etwas, das sagt Hiob ausdrücklich, das einem Tier nicht zugänglich ist. Nicht wahr? Der Mensch erfindet Pfade, die ein Raubvogel, ein Habicht, noch nie erblickt hat, da unten. Obwohl er doch eigentlich schärfere Augen hat. Aber das hat ein Habicht noch nicht gesehen. Eigentlich vermag er, schärfer, klarer zu erblicken, aber das kriegt nur ein Mensch hin. Vers 8, Vers 7 und 8. Ein Pfad ist's, den kein Raubvogel kennt und den auch das Auge des Habichts nicht erspäht, den auch das stolze Wild nicht betreten hat, auf dem der Löwe nicht geschritten ist. Der Mensch, er erreicht Dinge, die wesentlich stärkere Tiere, Hiob nennt hier als Beispiel den Löwen, niemals zu erreichen vermag. Enorm, oder? Der Mensch kriegt Sinn. Ja, wenn man den Spürsinn des Menschen bedenkt, dann könnte man zu dem Ergebnis gelangen, dass der Mensch Kraft seines kausalen und seines zweckorientierten, auf Effizienz ausgerichteten Überlegens Ziele erreicht, die nicht im Entferntesten mit einem anderen Lebewesen, etwa einem Raubvogel, zugänglich sind und damit in Verbindung zu bringen sind. Nichts, eben nichts, scheint doch dem Menschen unmöglich zu sein. Wir kriegen das alles hin. Hartes Gestein, viel härter als er selbst. Der Mensch durchschlägt es und er zertrümmert es. Er kriegt es hin. Der Mensch streckt seine Hand nach dem Felsgestein aus, so lesen wir in Vers 9, und er wühlt die Berge vom Grund auf um. Bei der ganzen Schufterei kann natürlich auch etwas Unvorhergesehenes eintreten. Zum Beispiel kann Wasser plötzlich in die Flöze einbrechen. Hiob schildert auch das, was der Mensch dann bewerkstelligt, wenn Wasser in die Minen eindringen und den Bergarbeiter bedrohen. Nun, dann dämmt er dieses Wasser ein, er kanalisiert es. Vers 10, Vers 11. Er treibt Stollen in die Felsen und sein Auge erfasst alles, was kostbar ist. Die Ströme hat er eingedämmt, damit sie nicht durchsickern. Und er bringt das Verborgene hervor ans Licht. Kurzum, der Mensch, er erreicht sein Ziel, sei es auch mit Schwierigkeiten. Durch technologische Einsicht gelangt der Mensch zu Gold, Silber, Eisenerz, Mineralien, Edelsteinen. Und damit erlangt er durch seine Hände Arbeit, Brot und Wohlstand. Gewaltig, der Mensch. Großartig. Nicht wahr? Fast erinnert das, was Hiob hier schildert, an dasjenige, was einst die Renaissance-Philosophen über den Menschen ausriefen. Was hat der Mensch, etwa seit Leonardo da Vinci, an dessen 500. Geburtstag wir im vergangenen Monat im Mai gedacht haben, was hat der nicht durch quantitatives, technisch-mechanisches Zugehen auf die Natur alles zustande gebracht. Hiob nimmt hier den Bergbau als Beispiel. Nicht, wenn wir heute an einen quantitativ-mathematischen Zugang zur Wirklichkeit denken, dann kommen uns sicher noch ganz andere Bereiche in den Sinn, in denen der Mensch Erstaunliches erreicht oder im Begriff steht zu erreichen. So ist der Mensch. Er ist dazu in der Lage, Kometeneinschläge auf der Rückseite des Jupiters nicht zu beobachten, sondern vorauszuberechnen. Denken wir an die Genomanalyse des Menschen. Man hat das schneller hinbekommen, als man es vorher dachte. In der Medizin. Wozu sind Ärzte heute in der Lage? Das Guinness-Buch der Rekorde, es wird jedes Jahr umfangreicher. Und wohlgemerkt, Hiob verurteilt das alles nicht. Er lehnt das Lösen von Problemen und das technologisch-methodische Streben, ein Ziel zu erreichen, das man sich selbst gesetzt hat, keineswegs ab. Im Gegenteil. Dieser Mann da in der Asche ist bewusst, dass der Mensch durch ein solches Arbeiten, durch ein solches zielorientiertes Arbeiten zu eindrucksvollen Ergebnissen kommen kann. Und das ist gut so. Auch heute. Wo auch immer wir tätig sind, man kann eine Menge durch methodisch sauberes, zielorientiertes Arbeiten erreichen. Durch Anwenden von genauen Arbeitsschritten, man kann das trainieren, vielleicht auch, wie man besser seine Zeit einteilt, wie man weniger trödelt in seinem Leben, wie man disziplinierter arbeitet, wie man Stress bewältigt. Und wenn man seinen Grips ganz doll anstrengt, dann kommt man vielleicht auch darauf, dass auch auf einer Gemeindebibelfreizeit es manchmal sinnvoller ist, früher ins Bett zu gehen, damit man am nächsten Tag auch dann besser und leichter aufstehen kann. Also kurzum, es gibt kausale Zusammenhänge, die man durchaus erfassen kann. Der Mensch, er hat Maschinen konstruiert, mit denen vieles im Haushalt und im Arbeitsplatz einfacher abläuft. Er hat Autos entwickelt, schadstoffarme, vielleicht irgendwann einmal selbstfahrende Autos, wer weiß. Bekanntlich werden Computer weiterentwickelt, die immer mehr und mehr Informationen zu speichern und zu verarbeiten in der Lage sind. Und natürlich auch durch Netzwerke und durch das Internet mit anderen sich austauschen können. Das alles ist enorm. Aber die Frage war, reicht das für unser Leben aus? Ich komme zum zweiten Punkt. Um in dieser Welt zu leben, benötigen wir Weisheit, die nicht innerhalb dieser Welt zu finden ist. Das sind die Verse 12 bis 19 in Hiob 28. Dieser analytisch-technologische Zugang zur Wirklichkeit, bei der man sich der Ordnungen, der Gesetze, der Schöpfung bedient, dieser Zugang, der einerseits zwar dahin führt, dass Verborgenes ans Licht gebracht wird, wie im Bergbau, er führt andererseits nur noch intensiver zu der Frage, die wir dann in Vers 12 lesen. Aber die Weisheit, wo wird sie erlangt? Wo wird sie gefunden? Wo kriege ich sie her? Wo ist der Fundort der Weisheit? Wie kriege ich Weisheit? Es geht hier um die Weisheit, Rückschläge im Leben durchzustehen. Oder betrachten wir unser Leben nur noch zynisch? Wie gehe ich um mit Leiden, Schwächen, Krankheiten, Behinderungen? Wie durchstehe ich solche Zeiten? Es geht um die Frage bei der Weisheit nach Einsamkeit, Alleinsein. Wie kann ich das aushalten? Wenn man sich vielleicht einen Ehepartner intensiv wünscht oder gerne Kinder möchte als Ehepaar. Es geht darum, wie man es hinbekommt, bei den Beschwerden des Alters nicht zu unterliegen, nicht bitter zu werden, auch bei längeren Gebrechen nicht zu verzweifeln, auch nicht zu resignieren, auch wenn man mit Menschen nicht klarkommt. Kurzum, es geht um die Weisheit. Was mache ich, wenn im Leben nicht alles so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe? Es geht auch um die Weisheit, andere Menschen, bei denen man sieht, dass sie auf dem Weg in den Abgrund sind, eigentlich da hineinrennen, wie kriege ich es hin, sie angemessen zu ermahnen? Versuch das mal, sie wieder zurückzubringen, wenn sie verlogene, selbstbetrügerische Ideen haben und Bilder und sich nicht abbringen lassen von ihrer Torheit, von ihrer Narrheit. Es geht um die Weisheit, zu trösten. Gerade dann, wenn manche papierenen Seelsorgerezepte, die man sich irgendwo angelesen hat, ganz offensichtlich nicht funktionieren. Oder mit jemandem spricht, ja, was ist herausgekommen? Spätestens dann kann bei uns die Frage aufbrechen, die Hiob hier stellt, Vers 12, die Weisheit. Wo wird sie erlangt? Wo bekomme ich sie her? Welches ist der Fundort der Einsicht? Der Apostel Paulus spricht einmal davon, dass es Menschen gibt, die immer da lernen, aber die niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 2. Timotheusbrief. Ihr Lieben, was heißt das? Das heißt, es ist offensichtlich so, dass das Quantum des Lernstoffes, den man sich so eintrichtert oder auch anliest, eben nicht identisch ist mit der Erkenntnis der Wahrheit. Die Aneignung von Wissen ist offenkundig nicht kongruent oder kompatibel mit Wahrheitserkenntnis. Die Weisheit, wo beschaffe ich sie mir her? Wie kriege ich sie? Welches ist der Fundort der Weisheit? Und die Auskunft, die Hiob hier gibt, lautet: Die Weisheit zu finden ist nicht nur schwer, es ist unmöglich. Ich kann sie mir nicht machen. Vers 14, die Tiefe spricht. Sie ist nicht in mir. Und das Meer, sie ist nicht bei mir. Hiob sagt mit anderen Worten, du kannst den Ozean durchsuchen. Und das Meer würde sagen, sie ist nicht in mir. Du könntest mit einem U-Boot heute oder mit einem Taucheranzug, mit einem Sauerstoffzylinder den Meeresboden durchpflügen. Du würdest vielleicht gesunkene Schiffswracks finden, vielleicht die Titanic. Möglicherweise würdest du da unten irgendwo sogar noch Goldschätze finden. Aber die Weisheit ist da nicht. Auch kannst du die Weisheit nicht kaufen. Vers 15, mit Feingold kann man sie nicht bezahlen und Silber kann nicht als ihr Kaufpreis abgewogen werden. Ich war, das ist ja auch immer wieder so ein Gedanke, so eine Überlegung. Naja gut, was ich nicht selbst herstellen kann, was ich nicht selbst machen kann, was ich nicht selbst produzieren kann, na gut, das kann ich mir dann kaufen. Durch eigene Techniken irgendwie erzielen. Das müsste ich dann wenigstens erwerben können. Ob es das irgendwo im Internet gibt? Doch Hiob sagt, du kannst die Weisheit weder kaufen, noch kannst du sie erwirtschaften. Ich lese nochmal die Verse 16 bis 19. Schaut rein, wenn ihr wollt. Um Gold von Ophir ist sie nicht zu haben. Auch nicht um köstlichen Onyxstein und Saphir. Gold und Glas kommt ihr nicht gleich, noch kann man sie eintauschen gegen ein goldenes Gerät. Korallen und Kristall gelten nichts gegen sie, und der Besitz der Weisheit geht über Perlen. Topas aus Kusch ist ihr nicht zu vergleichen. Und mit reinem Gold wird sie nicht aufgewogen. Durch Handel kannst du Schätze verdienen. Aber selbst geläutertes Gold und Silber können dir nicht Weisheit verschaffen. Nein, die Weisheit ist nicht durch ein technologisches Know-how zugänglich. Die Weisheit, sie ist weder auf dieser Erde, noch über der Erde, noch unter der Erde. Sie ist weder im Meer, weder in der Tiefe, noch auf dem Grund des Meeres zu erlangen. Die Weisheit, sie ist auch nicht bezahlbar. Du kannst sie weder mit Silber noch mit Gold vergüten. Auch die bedeutendste Edelsteinsammlung verschwindet gleichsam zu einem Nichts vor der Weisheit. Nicht zu welchen Reichtümern vermag der Mensch durch geschicktes Handeltreiben, verbunden mit PR-Werbungen und Aktionen, nicht zu gelangen? Nicht, was steckt da für ein Wissen, für Tricks dahinter? Nicht? Und ich bin auch immer ziemlich beeindruckt, wenn man so ziemlich dann gegen Ende der Nachrichten hin und wieder vom Nachrichtensprecher darüber informiert wird, dass der Dow Jones Index um 2,768 Punkte gestiegen ist und der Vorstandsvorsitzende irgendeiner Bank dann dazu bemerkt, dies sei von der Frankfurter Börse als positives Signal aufgenommen worden und als erstes Anzeichen für eine positive Entwicklung des Welthandels aufzufassen. Enorm, was der alles weiß. Enorm. Das würde dann wieder Verhandlungsspielraum geben auf der nächsten Weltwirtschaftskonferenz. Ich denke dann immer, naja, hoffen wir, dass es stimmt. Nein. Nein, Hiob verachtet diesen Bereich der Wirklichkeit nicht, mit denen wir es in der Welt zu tun haben, mit denen wir unser tägliches Brot verdienen müssen. Er propagiert keine Weltflüchtigkeit, aber er betont eins: Zur Erlangung der Weisheit, um mit unserem Leben fertig zu werden, um unser Leben zu verstehen, recht einzuordnen, um anderen wirklich zu dienen, ist diese Welt absolut dunkel. Da mutet alles Suchen nach der Weisheit, alle Liebe zur Weisheit als ein hohles, als ein eitles, als ein nichtiges Geschwätz an. Bildad, der sprach einmal in einer früheren Auseinandersetzung, wir lesen es in Hiob 18, von dem Tod als von dem König des Schreckens. Interessante Formulierung, nicht? Was ist dann, wenn dieser Schreckensherrscher um unser Haus schleicht? Was dann? Was hat dann alles hier auf dieser Erde für einen Sinn gehabt? Nein, nein, aus dieser Welt holen wir Weisheit nicht heraus. Natürlich, die Menschen versuchen es. Für Geld kaufen sie sich Yogakurse, Meditationslehrgänge, machen autogenes Training, irgendwelche Workshops dementsprechend. Aber die Weisheit, sie entzieht sich all diesen Bemühungen. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Um in dieser Welt zu leben, benötigen wir die Weisheit, die von Gott kommt. Das sind die Verse 20 bis 28. Ich lese nochmal die Verse 20 bis 22. Da fragt Hiob, woher kommt denn nun die Weisheit? Und wo ist die Fundstätte der Einsicht? Sie ist nicht verborgen. Sie ist verborgen vor den Augen alles Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels versteckt. Der Abgrund und der Tod sprechen. Wir haben mit unseren Ohren ein Gerücht von ihr gehört. Ihr Lieben, fällt uns bei dieser Frage etwas auf, wie Hiob sie hier formuliert? Er fragt jetzt nicht mehr, wo kriege ich die Weisheit her? Wo besorge ich sie mir? Sondern er fragt, woher kommt sie? Wenn du begriffen hast, dass die Weisheit nicht durch unsere Anstrengungen erreichbar ist, wenn du wirklich kapiert hast, dass sie sich nicht in dieser Welt befindet und auch nicht tief drunten im Meer zu finden ist, auch nicht aus dem Blickwinkel der Vögel von oben irgendwo zu entdecken ist, wie es in Vers 21 heißt, dass sie sich auch nicht irgendwie über den Wolken befindet. Wenn du das tatsächlich glaubst, wenn dir das tatsächlich klar geworden ist, dass die Weisheit nicht zu fassen ist durch irgendwelche Techniken und Methoden, die wir uns ersinnen, um das Leben in den Griff zu kriegen. Weder Leistungen, noch irgendwelche Tricks, noch irgendwelche Lebenshilfebücher. Dass du also mit deinem Machbarkeitswahn endlich einmal zu Schanden geworden bist dann fängst du vielleicht auch an zu fragen, woher kommt die Weisheit? Wie erreicht sie mich? Wie gelangt die Weisheit zu mir? Hiob fügt dann hinzu, um das auch noch klarzustellen, auch der Tod und der Abgrund, sie kennen die Weisheit nicht, aber immerhin, so heißt es von ihnen, und daran sollten wir nicht zu schnell vorbeigehen, er sagt, der Abgrund und der Tod, sie haben ein Gerücht von der Weisheit, unsere Ohren haben ein Gerücht von der Weisheit gehört. Vers 22, ein Gerücht. In der eigenen Todeserfahrung, in dem kaputten, in dem ausgedörrten, durchglühten Körper, bekommt Hiob eine Ahnung von der Weisheit. Wohlgemerkt eine Ahnung, mehr nicht, aber eine Ahnung. Immerhin. Ich habe schon des Öfteren Menschen gesprochen, die durch eine sehr schwere Krise hindurchgegangen sind, die zum Beispiel einen plötzlichen schweren Unfall hatten oder eine schwere, sehr schwere Operation überlebt haben, die dann sagten, seitdem lebe ich anders. Seitdem haben die Dinge des Lebens für mich ein anderes Gewicht bekommen. Wenn Krankheit oder Leiden an deinem Bestehen nagen, dann kannst du etwas von dieser Weisheit erahnen. Also gerade nicht dann, wenn du dich stark fühlst, sondern wenn Beschwerden an deinem Leben nagen und fressen. Nicht, wie es hier in Vers 13 heißt, im Land der Lebendigen. Was heißt das? Im Land der Lebendigen, das ist das Land der Kultur, der Zivilisation. Das ist das Land, wo die Post abgeht. Das ist das Land, wo wir drin leben. Einige von euch wissen es. Bei uns zu Hause wohnt meine 95-jährige Mutter in einem Zimmer. Sie schafft es gerade vom Bett zum Sessel und wieder zurück. Ja, die ist irgendwie ausgeschlossen aus dem Land der Lebendigen. Sie kriegt nicht mehr viel mit. Wir denken häufig, im Land der Lebendigen, da ist das Leben. Da finde ich, was ich suche. In den Medien, da ist die Weisheit zu finden, wo die Post abgeht. Aber sie ist nicht zu finden in deinem Vermögen, in deinem Wohlergehen, in deinen Fähigkeiten, dein Leben durch irgendein Know-how hinzubiegen, jedenfalls vor den anderen. Hiob sagt, nein, Weisheit ist dort nicht zu finden. Vielmehr gerade wenn, dann in deinem Elend, wenn du deine Erbärmlichkeit hautnah spürst. Dann, so Hiob, bekommst du eine Ahnung, ein Gerücht von der Weisheit. Vers 20, mit unseren Ohren haben wir ein Gerücht von ihr gehört, sagen der Abgrund und der Tod. Aber die richtige, die wahrhaftige Adresse für die Weisheit, gerade auch für dein Leben, gerade angesichts der inneren Windungen und auch Zerrissenheiten, die das Leben so mit sich bringt, das ist Gott. Vers 23 und 24. Gott versteht den Weg der Weisheit. Er kennt ihre Städte. Er schaut bis zu den Enden der Erde. Er hat den vollen Durchblick. Und er schaut unter dem gesamten Himmel. Hiob hatte bereits eher betont, dass bei Gott Weisheit und Macht ist. Und sein ist Rat und Einsicht. In Hiob 12 sagte er das bereits. Aber hier am Schluss, nachdem alle Diskussion zu Ende ist, jeder rhetorische Schlagabtausch nun endlich vorbei ist, hier erläutert Hiob, was der Grund ist. Dass Gott und Gott allein den Weg der Weisheit kennt. Der Grund dafür liegt eben darin, dass Gott den vollen Durchblick hat. Er durchschaut alles. Der Mensch erfasst manches, mehr als ein Tier. Oh ja, der Mensch ist zu vielem in der Lage, wir haben es gesagt. Er kann Verborgenes aus Bergen ans Licht bringen. Aber um Weisheit zu erfassen, da müsste der Mensch alles bis an die Enden der Erde und den gesamten Himmel durchschauen. Und bitte übersehen wir hier auch nicht diese Aussage, dass Weisheit bei Gott ist. Das ist für Hiob nicht eine billige Aussage. Es ist keine fromme Konfirmandenantwort, nicht im Sinne von Gott oder Sünde, was auch immer der Pastor hören will, eins von beidem stimmt immer. Es ist für Hiob auch nicht eine Antwort, um irgendeiner Konsequenz des Nichtwissens auszuweichen. Wenn Hiob davon spricht, dass die Weisheit nur bei Gott zu finden ist, dann illustriert er diese Aussage mit folgenden Beispielen. Ich lese nochmal die Verse 25 bis 27. Als er, als Gott, dem Wind sein Gewicht gab und die Wasser abwog mit einem Maß, als er dem Regen sein Gesetz bestimmte und dem donnernden Unwetter seinen Weg, da hat er, Gott, sie gesehen und verkündet, sie bestätigt und ergründet. War es nicht der Wind, den Gott dazu gebrauchte, dass das Haus über Hiobs Kindern zusammenstürzte? Als diese gerade ein Fest feierten und das donnernde Unwetter, war es nicht genau das, das die Ursache dafür war, dass sein Vieh samt seinen Knechten umkamen und verbrannten? Was Hiob hier über die Weisheit sagt, ihr Lieben, das ist nicht aus der Perspektive eines akademischen Schreibtisches konzipiert. Es ist aus der Haltung der Anbetung gesprochen eines Menschen, der in der Asche sitzt. Und es ist das Ja-Sagen zu den Führungen Gottes im eigenen Leben, im Leben dieses Hiob. In seiner Weisheit gab uns Gott das Gute, aber auch das, was uns weniger gefällt, um es mal sehr liebevoll und sehr nett zu formulieren. Zu erkennen, dass alles aus der Hand Gottes kommt und dass du darum dein Leben in dieser Welt ihm anbefehlen kannst. Denn von ihm kommt die Weisheit. Genau das ist die Weisheit, die Gott uns schenkt. Denn Gott, er ist der, der diese Weisheit hat. Weisheit, die daher kommt, dass er alles, wirklich alles durchschaut. In Vers 28 formuliert Hiob dann das, was dies für den Menschen heißt. Das heißt kurz, und er sprach zu dem Menschen, jetzt bist du angesprochen. Siehe, schau jetzt hin. Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und vom Bösen weichen, das ist Verstand. Vielleicht wenden wir jetzt ein, kann ich mir vorstellen, in einer Diskussion, naja, Hiob, hier fasst du jetzt aber die Weisheit zu eng. Man kann sie nicht völlig in der Furcht des Herrn aufgehen lassen. Gehöre nicht zur Weisheit auch noch andere Aspekte. Nun, Gott selbst lehrt noch anderes, aber bleiben wir mal bei diesem Aspekt der Furcht des Herrn. Herr, du hast mein Leben in deiner Hand. Dir gehöre ich. Was auch immer morgen, übermorgen und dann am Mittwoch oder sonst wann passiert. Nein, nein, ihr Lieben, die Weisheit des Menschen, sie besteht nicht darin, allem Möglichen hinterher zu hecheln, was einem so gerade in den Sinn kommt. Vielmehr, die Weisheit besteht darin, zu Gottes Wort zu kommen und der dich Kraft dieses seines Wortes festhalten will, sodass du durch seinen Willen und seinem Rat lebst, indem du dich ihm unterwirfst, unterordnest. Das ist Furcht des Herrn. Zum Beispiel heißt das, dass du bei der Erforschung der Natur den Schöpfer erkennst. Oder dass du aufhörst zu denken, dein Leben sei irgendwelchen anonymen Schicksalsmächten ausgeliefert. Auch nicht im Geheimen, sondern dass du Gott vertraust. Gott, du bist mein Herr. Du bist meine Burg. Du hältst mich. Das beginnt nicht mit Nachdenken. Und das beginnt schon gar nicht mit Grübeln. Sondern wie heißt es hier? Es beginnt mit der Furcht des Herrn. Dass mir Gott, der Herr, vor Augen steht. Das ist der Anfang der Weisheit. Das ist die Grundlage. Das ist die Basis. Und wenn Hiob hier von der Furcht Gottes spricht, so schließt er damit Glauben, Vertrauen nicht aus, sondern er will zusammenfassend hier kurz erläutern, was Weisheit in deinem Leben ist. Weise zu sein heißt nicht, traumtänzerisch durchs Leben zu gehen. Wie viele laufen vor sich selbst und den Lebensfragen einfach weg. Lächeln sie weg oder begegnen ihr nur noch zynisch, nihilistisch und finden das besonders geistig brillant durch irgendwelche dummen Sprüche. Wie viele quälen sich aber auch mit Fragen, indem sie versuchen, ihre Lebensmosaiksteinchen miteinander zu kombinieren und doch keinen festen Grund haben. Es ist die Furcht des Herrn, die dich hält. Und übrigens, die dich dann auch befreit vor Menschenfurcht. Nicht so, wie es Amos einmal sagt, dieser derbe Viehzüchter. Er sagt, der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Der Herr, Jahwe, redet, wer muss nicht verkündigen? Im neuen Bund, in dem wir leben, hat Gott seinen Sohn Jesus Christus uns zur Weisheit gemacht. Und das heißt nichts anderes, als dass die Fragen unseres Lebens nicht durch das sich Aneignen methodischer Tricks zur Bewältigung des eigenen Lebens beantwortet werden, so nützlich diese auch hin und wieder sein mögen. Wir bekommen diese Weisheit auch nicht durch irgendwelche praktischen Lebenshilferatgeber. Vielmehr ist die Antwort darauf, wie wir in dieser Welt als Christ leben, darum ging es in dieser Freizeit, sie ist einzig und allein und ausschließlich in und durch Jesus Christus beantwortet. Also den Gott, der vom Vater gesandt worden ist, sodass er alles, was nach Weisheit in dieser Welt zu sein scheint, zur Torheit gemacht hat. Er, Christus, ist unsere Weisheit allein. Amen.